Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relator-Chefredakteur Martin Rümele. Heute sprechen wir über die Zukunft des Gesundheitswesens. Wenig überraschend, der Medizin und der Versorgung. Während die Bundesländer, der Bund und letztlich auch die Krankenkassen über möglicherweise tiefgreifende Reformen diskutieren, heiß diskutieren aktuell, sprechen wir mit einer Frau, die zu denen gehört, die das alles letztlich umsetzen, passiv und aktiv erleben wird und gegebenenfalls auch die Suppe auslöffeln muss. Frau Doktorin Angela Kogler, Sie sind Obfrau des Vereins Junge Allgemein- und Familienmedizin. Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns ins Gespräch zu kommen.
Sehr gerne.
Es ist schon Routine. Zu Beginn sehen wir uns immer ein paar Fakten in diesem Podcast an. Rund 10.800 Ärztinnen in Österreich sind jünger als 35 Jahre. Das sind immerhin rund 20% aller Ärzte, Ärztinnen. 413 davon haben bereits eine eigene Ordination. Die Hälfte davon laut Ärztestatistik eine Praxis für Allgemein- und Familienmedizin. Zum Vergleich, laut Rechnungshofbericht aus dem Vorjahr gab es 2023 in Österreich 3.685 Kassenstellen für Allgemeinmedizin.
Beginnen wir mit einem persönlichen Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer. Warum haben Sie sich entschieden, Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin zu werden? Was macht das Fach für Sie interessant?
Vielen Dank für so eine schöne Frage gleich zu Beginn. Da gehe ich vielleicht gleich in meine Kindheit zurück am Land in Oberösterreich, wo ich einen ganz typischen, wie ihn viele kennen, Hausarzt hatte. Wie ich jetzt in der Ausbildung dann die verschiedenen Abteilungen durchgemacht habe, habe ich meine Mama mal angerufen und habe gesagt, Mama, du, ich bin jetzt in der Kinderordi und da kommen die Eltern mit den Kindern regelmäßig. Habe ich überhaupt einen Kinderarzt gehabt? Und dann hat sie gesagt, ja sicher, das war unser Hausarzt. Und dann gesagt, und die Impfungen? Ja, der Hausarzt. Und die, und die, wenn irgendwas war daheim, Hausbesuch, ja, der Hausarzt. Wenn ich mich wo verletzt habe. Und dann, also das ist so weitergegangen. Und da habe ich dann erst so richtig bemerkt, okay, also ich bin aufgewachsen mit diesem Selbstverständnis, wenn jetzt wirklich was los ist, ja, dann zum Hausarzt, nicht irgendwo zu einer anderen Fachrichtung, wo man dann vielleicht auch falsch ist, sondern einfach mal zum Hausarzt. Und deshalb ist für mich so der erste Kontakt ins Gesundheitswesen immer mein Hausarzt gewesen. Aber auch wenn es komplizierter worden ist, wenn mal schwierigere Fragestellungen waren, dann hat er das koordiniert. Das heißt, für mich gehört diese Ansprechperson, die Person, die einen durch die Kindheit, die Jugend, das Erwachsenwerden begleitet, war das immer ein ganz großer, also einfach selbstverständlich für mich, dass das ein Hausarzt ist. Und so wurde mir das vorgelebt. Und das ist dieses Schöne, dass man eben jemanden da begleiten kann. Und das ist so ein Vorbild, so ein Mentor, den wir jetzt dann vor einigen Wochen, habe ihn dann getroffen bei einer Fortbildung und bin neben ihm gesessen und habe mir gedacht, wow, ich habe es geschafft, so richtig. Ich gehöre da jetzt auch dazu, ich darf diesen schönen Beruf jetzt auch ausführen, wo ich Leute begleiten darf und vielleicht dann auch in einigen Patientinnen und Patienten von mir diesen Funken übergeben darf, dass man dann Leute lebenlang begleiten kann. Das ist so die persönliche Geschichte. Und dann das Fachlichere ist einfach unfassbar spannend. Also ich sitze in der Ordi, und also in der Ordination, und alle paar Minuten kommt irgendwie was Neues. Also es wird nie langweilig. Also so ein Vormittag, wo dann 20 Mal hintereinander ein Patient kommt mit Blutdruckeinstellung, das gibt's nicht. da juckt mal das Auge. Dann ist irgendwie, die haben auch Blutabnahme gemacht und der Blutzucker ist zu hoch. Dann gibt es irgendeinen Ausschlag. Dann kommt ein Kind mit Husten. Dann ist wieder die ältere Dame, die irgendwie Rückenschmerzen hat oder schlecht geschlafen hat. Dann gibt es irgendwen, der über ein schwierigeres Problem reden möchte, wo man dann einfach ein längeres Gespräch führt und entlastendes Gespräch führt. Dann gibt es die Angehörigen, wo man oft schwierige Situationen hat. Und also ich bin voll dankbar, dass ich da so viele verschiedene Leute begleiten darf.
Das klingt nach einem Sozialberuf.
Ja, ist es auf jeden Fall auch. Das ist was man jetzt in der Ausbildung, ich bin ja jetzt quasi am Ende der Ausbildung in der Lehrpraxis, vielleicht reden wir da später noch ein bisschen genauer drüber, wie die Ausbildung ausschaut. Im Krankenhaus beschäftigt man sich viel eben mit den medizinischen Sachen und da ist das Soziale oft dann ein bisschen weniger. Da hat man weniger Zeit, dann auch die Gespräche zu führen. Ich sage aber nicht, dass das in der Ordination dann viel mehr Soziales ist und viel weniger Medizinisches, aber es läuft immer zusammen. Machen viele sicher im Krankenhaus auch, aber bei uns, ich kann gar nicht die Patientin reinkommen sehen und jetzt nur den Blutdruck einstellen, weil die kenne ich ja schon von den letzten 3 Mal. Da ist ja schon so zwischenmenschlich, weiß ich schon, da hat es irgendwie, die ist jetzt umgezogen, die hat da irgendwie Probleme gehabt, die hat jetzt Umzugsstress gehabt. Ja, nona nicht, wird der Blutdruck dann vielleicht damit auch zusammenhängen. Und das ist das Schöne, dass man dann auch sagen kann, okay, jetzt nehme ich mir die 3 Minuten und bespreche das auch, kann mir selber die Zeit auch einteilen. Also ich bin nicht in irgendeinem starren System von in der Früh ist die Morgenbesprechung, dann ist die Visite, dann macht man die Briefe, dann hat man Entlassungsgespräche, sondern ich kann mir in der Ordination entweder mit einem Zeitsystem oder wie man es dann auch macht, das selber einteilen, wie viel Zeit ich für wen habe. Oder auch sagen, hey, das ist so ein Thema, das, ich glaube, da müssen wir uns länger damit beschäftigen. Machen wir uns nochmal einen Termin aus und setzen uns damit auseinander. Das kann ich schwieriger im Krankenhaus sagen. Bitte kommen Sie morgen nochmal und wir reden nochmal drüber und dann nächste Woche, übernächste auch wieder. Weil man gar nicht sicher sagen kann, bin ich dann überhaupt dort? In der Ordination kann ich sehr selbstbewusst wissen, dass ich nächste, übernächste Woche genau hier auch wieder sitzen werde und genau dann weitermachen kann. Oder in 2, 3 Jahren.
Wenn man auf die Website der IAMÖ schaut, fällt einem eines gleich auf. In ihrem Vorstand sind von 9 Mitgliedern 7 Frauen. Ist nicht nur die Zukunft in dem Fall der Allgemein, sondern auch Allgemeinmedizin, sondern auch schon die Gegenwart weiblich? Und warum ist das so?
Da sprecht sie gleich eins meiner Lieblingsthemen an, die Homepage. Die haben wir nämlich komplett selbst gestaltet und gemacht. Wir sind nämlich ein ehrenamtlicher Verein und wir sind vor der Situation gestanden, dass unsere Homepage einfach schon ein bisschen älter war. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das jetzt? Und dann hat tatsächlich einer im Vorstand gesagt, ja, ich rede da mit Vorgängern und dann mache ich einfach die Homepage selbst. Also Einladung an alle, www.jamoe.at, könnt ihr euch das gerne anschauen, wie vielseitig nämlich auch Leute sind, die in der Allgemein- und Familienmedizin arbeiten. Wir diskutieren da nicht so lange drüber und überlegen uns was, sondern wir setzen es halt dann auch um. Und wenn das bedeutet, dass wir uns das selber beibringen müssen, dann ist es halt so. Gleich wie in der Ordination, wenn eine Patientin, ein Patient mit was ganz Ausgefallenem kommt, dann müssen wir uns auch nur mal einlesen, irgendwie schauen, wie kann ich da koordinieren, welche Kontakte kann ich nutzen, dass ich da mehr drüber rausfinde und dem Patienten, der Patientin weiterhelfen kann. Also Homepage rede ich immer gerne drüber. Und ja, wir sind sehr viele Frauen im Team, zeigt sich aber auch schon, also das hat im Studium schon begonnen. Also wenn man da noch links, rechts geschaut hat, das ist weiblich. Gesundheitssystem generell habe ich in allen Arbeitskreisen eigentlich, wo ich gearbeitet habe, schon auch immer sehr viele Frauen auch gesehen. Das Schöne ist, dass die jetzt einfach auch viel mehr vor den Vorhang kommen. Alleine, wenn wir jetzt an die Pflege denken oder an andere Gesundheitsberufe, Ergotherapie, Physiotherapie, das sind ganz viele starke, extrem coole Frauen, die da im Gesundheitssystem arbeiten. Und ja, auch die Medizin, auch die Allgemein- und Familienmedizin ist für mich schon ganz lang weiblich. Und die haben sich halt alle jetzt auch irgendwie was aufgebaut und treten vor den Vorhang. Aber wenn ich jetzt dann an meine Ausbildung denke, ich habe so viele coole Mentorinnen und weibliche Vorbilder finden dürfen, wo ich echt dankbar bin, weil man hört ja doch diese Schreckensgeschichten, wie es noch vor 30 Jahren war in der Ausbildung, wo man das nicht gehabt hat. Und ich muss schon sagen, ich bin eine junge Frau. Natürlich stärkt mich das, wenn ich weiß, das haben andere Frauen auch geschafft. Also sei es jetzt ein Kinderwunsch, den man hat, der natürlich in einer Ordination, wo man selbstständig ist, ganz was anderes bedeutet, als in einem Job, wo man vielleicht in einem Anstellungsverhältnis ist. Oder wenn es ist, wenn man auf einer Chirurgie arbeitet, wo man früher dann doch eher gewusst hat, dass das männerlastiger ist, das Dorf Arme. In Gmunden, wo ich war im Krankenhaus, eine sehr coole Chefin ist, die wirklich einfach ein Vorbild ist, dass Frauen in Führungspositionen sind. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Und deshalb haben wir da in der JAMÖ, sind wir voll stolz drauf, dass wir da so viele starke Frauen im Vorstand haben. Unsere Männer werden da natürlich auch, auf die schauen wir auch sehr gut. Aber die Allgemein- und Familienmedizin ist einfach weiblich.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Jetzt gibt es eine Gesellschaft für Allgemeinmedizin in Österreich. Was sind die Schnittmengen? Was sind die Unterschiede? Warum gibt es eine JAMÖ?
Auch eine spannende Frage. Also die ÖGAM eben, die Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, sehe ich so, als die stehen da über allem drüber. Die sind so für mich auch immer in der Ausbildung gewesen, so die wissenschaftliche Instanz, wenn es da jetzt wirklich um was geht, um Leitlinien. Wenn man was braucht, dann wendet man sich an die. Die JAMÖ, das ist für die Jüngeren, wenn man es jetzt mal auf so ganz kurz, aber wir sind jetzt nicht irgendwie nur die Jüngeren, weil das wäre ja langweilig. Wir unterscheiden uns da ganz stark darin, dass wir lassen unsere Mitglieder absichtlich nach einer gewissen Zeit weiterziehen. Wir sind jetzt kein Verein, der sagt, wir wollen immer die meisten Mitglieder haben, sondern du darfst bei uns nur Mitglied sein, wenn du im Studium bist oder in der Ausbildung für Allgemein- und Familienmedizin oder Ausbildung für Allgemeinmedizin, also quasi in der alten und neuen Ausbildung, im Krankenhaus, in der Lehrpraxis und dann danach 5 Jahre. Und danach, es war sehr schön, aber man darf weiterziehen. Das heißt, danach kannst du gar nicht mehr bei uns Mitglied sein. Das ist das Schöne, dass es für mich jetzt als Obfrau relativ leicht ist, meine Zielgruppe zu kennen. Also das sind die Leute, die überlegen, ist Allgemeinmedizin und Familienmedizin was für mich? Dann sind es die Leute, die wissen, okay, das ist es, aber jetzt stecke ich in der Ausbildung. Halleluja! Alle 3 Monate auf eine andere Abteilung. Wie kriege ich das koordiniert? Wo soll in die Lehrpraxis gehen? Was mache ich da? Und dann die Leute, die fertig sind mit der Ausbildung, dann in den ersten 5 Jahren danach, welche Jobs gibt es? Die Vielfalt der Allgemein- und Familienmedizin ist ja genial groß. Aber das ist natürlich auch schwierig. Das heißt, in dieser Phase und dann vielleicht auch Überlegung, soll ich irgendwie Ordination gründen? Bin ich eher der Typ für Einzelordi, Gruppenpraxis, Primärversorgungszentrum? Und dann vielleicht auch noch die Gründungsphase. Da sehen wir uns in diesem Feld. Und sobald dann alles läuft, der Alltag einkehrt, darf man gerne weiterziehen, aber natürlich uns immer gerne verbunden bleiben, weil die Leute, die früher in der JAMÖ waren, die lieben wir natürlich bei unseren Kongressen oder Fortbildungen, dass wir die wieder zu uns holen und sagen, wie hast denn du das gemacht? So eine Ordinationsgründung oder welche Software brauche ich denn und wie viele Computer brauche ich eigentlich in einer Ordination? Wie viele Telefonhörer? Wie viele Pflaster soll ich beim ersten Mal bestellen? Also das sind dann so Fragen, die stellen wir dann sehr gerne Leuten, die wissen, dass wir da in der JAMÖ sehr offen drüber reden und uns gemeinsam helfen, für das Wohl der Gesellschaft zusammenhalten.
Interessant.
Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich
damit? Du, hier Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, wir. Und deswegen heißt es ja in unserem Medmedia-Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite, bitte.
Jetzt hat unser Podcast ja ein bisschen auch den Fokus auf die Politik oder eigentlich hauptsächlich auf die Gesundheitspolitik. Die Politik diskutiert jetzt gerade wieder mal über eine Gesundheitsreform. Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen sind die Zukunft der Versorgung. Was wünschen Sie sich von der Politik? Und dazu gefragt, hat schon jemand aus der Politik oder auch von den Krankenversicherungen mit Ihnen über Ihre Wünsche geredet? Und wenn ja, warum ging es dabei?
Erstens mal, ich sehe mich ja, oder eigentlich alle in der Jammüsse, gar nicht als die Zukunft, sondern auf jeden Fall die Gegenwart, weil wir sind die, die jetzt da in den Ambulanzen überall sitzen und wirklich schon fleißig mitbekommen, wo es druckt im System oder auch was genial läuft und wo wir stolz drauf können als Österreich. Jetzt als Beispiel, meine Ausbildung habe ich einen großen Teil bei den Barmherzigen Brüdern gemacht, wo man auch nicht versicherte Patientinnen und Patienten versorgen. Ich meine, wie schön ist es, dass wir das als Österreich schaffen, dass wir nicht versicherte Personen auch in unser Gesundheitssystem mit einbeziehen können? Und wie schön ist es, dass ich in der Ambulanz sitzen kann und wirklich so, wie man es ja auch an der Uni lernt, einfach den Menschen behandeln kann und mir das alles rundherum, dass das sich andere Leute drum kümmern, dass da eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter ist, der dann da weiterschaut und ich mich wirklich auf das Medizinische und auch das Menschliche konzentrieren kann. Das Politische dann, ja, da waren die letzten Jahre sehr, sehr spannend für die Jammö. Ich meine, einerseits haben wir jetzt eben geschafft, dass den Facharzt, die Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin gibt im Gesetz. Da gibt es auch schon mehr dazu, aber die Umsetzung, da wird noch einiges zu klären sein und da findet natürlich ganz viel auch im Hintergrund statt. Und da haben wir uns auf jeden Fall auch mit eingebunden gefühlt. Also wir sind ein Verein, wir sind ehrenamtlich, aber natürlich schauen wir, dass wir da auch Input geben. Sehen wir auch irgendwo unsere Rolle? Wir haben schon einen sehr großen Schwerpunkt in der Fort- und Ausbildung von unseren Mitgliedern und generell allen, die Allgemeinmedizin machen wollen. Aber wir sind natürlich auch eine starke Stimme. Also wir können sehr schnell einfach herumfragen, hey, wie ist das in allen Bundesländern? Wie ist es jetzt gerade in der Ambulanz? Wie läuft es? Wie läuft es in der Ausbildung? Was brauchen wir irgendwie mehr? Was brauchen wir weniger? Und das finde ich eigentlich wieder was Schönes, dass man da dann in Österreich einfach auch gefragt wird, hey, gibt's was, wo ihr in der Ausbildung sagt, das sollte man verbessern? Und da haben wir zum Beispiel auch gesagt, dass uns HNO und Dermatologie, das waren bisher so Wahlfächer, die man freiwillig wählen können hat. Und da haben wir dann gesagt, eigentlich, das sind super beliebte Fächer, da möchte jeder hin oder halt viele möchten da hin rotieren während der Ausbildung. Aber es gibt dann oft nicht genug Stellen und es bieten auch nicht alle Krankenhäuser an. Das heißt, das war jetzt der Punkt, wo wir dann gesagt haben, das würden wir uns wirklich wünschen, dass das fix reinkommt in die Ausbildung. Haben wir Daten gesammelt, haben wir Studien gesucht, haben wir natürlich auch in der ÖGAM gefragt, wie ist das in den Ordinationen, wie viele Fälle habt ihr da am Tag? Weil einfach die Patientinnen und Patienten kommen mit dem Hauterschlag, kommen mit irgendwelchen Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Also das kommt natürlich. Und dann ist es einfach schöner, wenn man das in der Ausbildung auch dementsprechend lernen kann. Das heißt, das haben wir eingebracht und jetzt ist es zum Beispiel im Gesetz dann auch ein fixes Fach, also in der Ausbildung. Das heißt, die Leute, die in der Ausbildung sind, in der zukünftigen, ab 2030, werden auf eine HNO und Derma rotieren dürfen. Was super, super cool ist. Das Problem ist im Hintergrund wiederum, die Stellen, die es davor nicht gegeben hat, dass man hinrotieren kann, gibt es vielleicht jetzt immer noch nicht. Und das heißt natürlich, dass wir da schon immer wieder darauf hinweisen, dass wir einfach mehr Stellen dafür brauchen. Also das geht sich sonst mit der Rechnung nicht aus. Das heißt, da wird man schauen müssen, dass das dann auch finanziert wird und dass diese Stellen dafür da sind. Ein anderes Thema ist die Lehrpraxis. Die ist in der alten Ausbildung jetzt 6 Monate gewesen, auf 9 Monate verlängert worden. Und in der Endausrollphase von der neuen Ausbildung sind es 2 Jahre. Das heißt, die Lehrpraxis hat sich deutlich verlängert. Aber es gibt noch immer keine Finanzierung für die Verlängerung der Lehrpraxis. Jetzt ist natürlich auch Unsicherheit da von allen Leuten, die in der Ausbildung sind und sich für Stellen bewerben. Weil wenn man in die Lehrpraxis dann kommt, ist man ja so plus minus um die 30 Jahre alt. Wenn man da nicht sicher ist, ob man 1,5 Jahre ein Gehalt bekommt in einer Lebensphase, wo das doch nett wäre nach über 10 Jahren Ausbildung, dann wäre es schon schön. Das heißt, ja, da gibt es ganz viele Gespräche, die wir haben oder auch Stellungnahmen, die wir rausbringen, wo wir eben auf so Themen hinzeigen und sagen, wir kriegen keine Stelle, wenn uns niemand die Lehrpraxis finanziert. Und da bitten wir dann natürlich an den verschiedensten Stellen, dass das passt, dass, damit wir es konkreter machen. Das ist natürlich die Ärztekammer, jemand, mit dem wir da oft reden, die ÖGAM, das Gesundheitsministerium, die Gesundheitssprecher und Sprecherinnen von den Parteien, die Versicherungen, genau. Also das sind wie die Leute, die bei euch im Podcast zu Gast sind. Das sind ganz, ganz wichtige Leute im System, mit denen man dann einfach auch ins Gespräch gehen kann. Und es sind ja dann oft verständliche Sachen, aber man muss die Probleme einfach aufzeigen.
Seit 20 Jahren hören wir im Gesundheitswesen, dass junge Ärztinnen und Ärzte nicht mehr allein mit einem Kassenvertrag arbeiten wollen, sondern viel lieber in einem zum Beispiel Primärversorgungszentrum, in einer Primärversorgungseinheit arbeiten wollen. Jetzt könnte man sagen, diese Menschen, die vor 20 Jahren jung waren, die könnte man provokant formulieren, haben jetzt mittlerweile vielfach eine eigene Wahlarztordie. Wie erleben Sie das?
Ja, das ist ein spannendes Thema, die Wahlarztmedizin in Österreich. Wo ich mich dann gar nicht so viel sehe, weil die JAMÜ sehr viele Leute eben darin begleitet, dass man dann zu einer Kassenstelle kommt, der Kassenstelle übernimmt. Und ich sehe auch die Allgemein- und Familienmedizin. Ich will ja der erste Kontakt sein im Gesundheitswesen. Ich will einen Menschen durchs Leben begleiten. Und da ist mir grundsätzlich egal, ob der jetzt zusatzversichert ist oder nicht. Das heißt, ich persönlich sehe mich schon sehr im Kassenwesen. Das heißt, ich kann das da jetzt gar nicht so, da habe ich mich noch nie so hineinversetzt in die Wahlarztmedizin, ob das dann was wäre für mich. Aber natürlich bekommt man das mit, wenn man jetzt in der Lehrpraxis, wenn ich da sitze und eine Überweisung für irgendeine weitere Abklärung schreibe und dann die Patientin am nächsten Tag kommt und sagt, sie hat jetzt im Bezirk alle durchtelefoniert. In 8 Monaten kriegt sie einen Termin, außer sie geht zum Wahlarzt, weil es einfach schon so viel mehr Wahlärzte gibt als Kassenstellen. Dann besorgt mir das schon.
Jetzt sagt aber die Politik auch, die Jungen wollen nicht mehr in Einzelordinationen, sondern in Teams arbeiten. Hm. Erleben Sie das auch so? Oder sagen Sie, na, meine Zukunft ist eine Einzelordination?
Also grundsätzlich erlebe ich das schon auch, dass man ganz oft hört, dass die Leute mehr in Teams arbeiten wollen. Dieses Alleinkämpferische, man sitzt in der Ordination, hat 1, 2 Angestellte, gibt es genauso noch. Aber das kann man sich oft schon weniger vorstellen. Jetzt in der JAMÜ haben wir aber tatsächlich auch ganz viele, die wieder in die Einzelordinationen gehen und ganz klein starten. Das ist auch ganz abhängig davon, ob man jetzt dann eher in der ländlichen Region arbeiten will oder vielleicht in der Großstadt. Also das kommt dann oft auch auf die Lokation an, wo man irgendwie die Ordination plant. Für mich persönlich, ja, da denke ich ganz oft drüber nach, wo sehe ich mich jetzt am Ende meiner Ausbildung? Und ich habe ja doch 6 Jahre Medizin studiert, dann die Allgemein- und Familienmedizin-Ausbildung jetzt die letzten 4 Jahre gemacht. Das heißt, jetzt sind wir bei 10 Jahren, die ich mich ausgebildet habe. Aber ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie in einem Primärversorgungszentrum gearbeitet. Also wie soll ich mich für was entscheiden, was ich jetzt noch nie gesehen oder wo ich noch nie gearbeitet habe? Da hat es jetzt natürlich in den letzten Jahren viele mutige Leute gegeben, die das gegründet haben, ohne dass es das überhaupt gegeben hat davor. Finde ich großartig und das sind tolle Vorbilder wieder, dass die den Mut damals gehabt haben und Primärversorgungszentren gegründet haben, Konzepte geschrieben haben. Da gibt es ja jetzt schon wirklich gute Leitlinien, wie man das dann machen kann und Tipps und Mentorinnen und Mentoren. Aber eben für mich persönlich, ich starte jetzt dann in der Lehrpraxis, hat man ja endlich die Möglichkeit, sich verschiedene Ordinationen anzuschauen. Und ich werde mir 3 Monate auch ein Primärversorgungszentrum anschauen. Das heißt, nächstes Jahr werde ich da dann schon mehr dazu sagen können. In der Ausbildung habe ich bisher nur in Einzelordinationen gearbeitet. Also ich habe im Studium noch die Chance gehabt, dass man 1 Monat in einer Einzelordination im Rahmen vom klinisch-praktischen Jahr arbeiten kann. Und da habe ich mir das angeschaut. Aber eben, Primärversorgungszentrum ist einfach in der derzeitigen Ausbildung, wenn dann ganz am Ende. Und das ist wieder das Schöne an der neuen Ausbildung. Da kann man die ersten 6 Monate der Ausbildung schon in eine Ordination gehen, in ein Primärversorgungszentrum gehen, in eine Gruppenpraxis gehen. Das heißt, man hat zu Beginn von der Ausbildung, sieht man schon, das ist die Vielfalt der Allgemein- und Familienmedizin. So könnte meine Arbeit später ausschauen. Dann mache ich die Ausbildung und dann komme ich zum Schluss nochmal in eine Ordination und kann dort arbeiten. Jetzt ist die Ausbildung ebenso. 10 Jahre Ausbildung und dann sehe ich erst den Job, den ich dann später machen werde. Deshalb habe ich vor der Lehrpraxis auch gesagt, ich hoffe sehr, dass mir der Job wirklich Spaß macht, also mich 10 Jahre lang darauf vorbereitet. Wenn nicht, wäre das wirklich ein Problem. Aber es macht mir Spaß.
Stichwort Ausbildung. Wir erleben viele politische Diskussionen, dass zu wenig junge Medizinerinnen und Mediziner in einen Kassenvertrag streben. Und man sie deshalb quasi nach dem Studium in einen solchen zwingen möchte. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ob Zwang wirklich Probleme langfristig löst, weiß ich nicht. Ich bin immer eher die Person, die Richtung Attraktivierung geht. Wenn ich höre, mein Traumberuf, da werden Leute dazu gezwungen, den zu machen, überlege ich mir vielleicht, ob das wirklich mein Traumberuf ist, wenn der anscheinend so unattraktiv ist oder die Partnerinnen und Partner den so unattraktiv gemacht haben, dass man da jemanden zwingen muss. Das ist für mich irgendwie, das hinkt ihm komplett, wenn man da sagt, man wirft die Leute da rein, obwohl sie das nicht wollen oder man braucht irgendwelche Goodies, damit die das machen. Lieber wäre es mir, dass man die Arbeitsbedingungen so schafft, dass die Leute da gerne und freiwillig hingehen. Wo die Jammel eben auch groß sagt, wir wollen, wie wir schon gesagt haben, es ist immer weiblicher, aber auch Männer wollen vielleicht mal in Karenz gehen. Das heißt, wie können wir das schaffen, dass man in einer Kassenordination da gute Übergangsregelungen findet, dass Mann oder Frau in Karenz gehen kann in dieser Zeit? Das sind so Themen, die die Jungen betreffen. Oder auch eben diese Phase der Gründung, das ja doch eine große Hürde ist für viele. Da gibt es aber jetzt schon viele Projekte von den verschiedensten Stellen, dass man da gefördert wird. Ich meine, die Plattform Primärversorgung ist ja für alle dem Bereich schon bekannt. Die unterstützen das auch sehr, dass man in dieser Gründungsphase einfach Ansprechpersonen hat, damit man sich das eher zutraut.
Sie haben die Ausbildung jetzt mehrfach angeschnitten, auch dass die entsprechend lang dauert. Gibt es da Punkte, wo Sie sagen würden, über das, was wir jetzt schon geredet haben, hinaus, wo es Änderungen brauchen würde?
Derzeit wird die Basisausbildung ja wieder viel diskutiert. Die Basisausbildung ist grundsätzlich nach dem Medizinstudium, wo das klinisch-praktische Jahr ein Teil davon ist, ist die Basisausbildung 9 Monate lang so der Einstieg ins Krankenhaus, wo man gewisse Basisfertigkeiten, Fähigkeiten lernt, Nachtdienste macht. Und wir jetzt von der JAMÖ hätten die Forderung, dass wir sagen, für die Leute, die Allgemein- und Familienmedizin machen, ist die Basisausbildung eine Wiederholung von den Fächern, die man danach sowieso macht. Deshalb wären wir jetzt für die Leute, die Allgemeinmedizin machen, dafür, dass man die Basisausbildung freiwillig macht, dass man sagen, man kann, wenn man jetzt Lust drauf hat, sich in irgendein Fach noch weiter zu vertiefen, dass man das freiwillig machen kann. Warum kommen wir mit dieser Idee jetzt gerade? Wir haben viel zu viele fertige Leute nach dem Studium, die jetzt gerade auf Basisstellen warten. Also teilweise kommen Leute auf uns zu, die wirklich 6, 7, 8, 9 Monate auf eine Basisstelle warten müssen. Das heißt, die Leute haben im besten Fall 6 Jahre Medizin studiert und stehen jetzt wirklich vor dem Arbeitsmarkt, möchten im Krankenhaus arbeiten, bewerben sich bei einigen Krankenhäusern und müssen jetzt kellnern gehen. Für einige sagen sie, okay, ich wollte eine Reisepause machen oder ich wollte nach dem Studium irgendwie pausieren. Aber da ist schon sehr viel Sorge da, weil man eben auch nicht weiß, wann bekomme ich dann sicher eine Stelle? Muss ich immer auf Abruf bleiben die nächsten 6 Monate, ob ich vielleicht doch eine Stelle bekomme? Das heißt, bei der Basisausbildung haben wir jetzt gerade so ein bisschen ein Flaschenhalsproblem. Das würden wir mit dieser Freiwilligkeit sofort lösen wollen, können wir aber derzeit nicht, weil es eben verpflichtend ist für alle, die in die Ausbildung starten. Und da sind wir sehr gespannt, was jetzt die nächsten Verhandlungen ergeben werden, wie man das schafft. Man könnte natürlich auch einfach wieder mehr Basisstellen anbieten. Ich meine, das langfristige große Ziel oder Idee wäre, dass man einfach sagt, aber das ist gleich wie die Finanzierung aus einer Hand, die großen Träume, dass man sagt, alle Ausbildungsstellen wären über den Bund zum Beispiel koordiniert, die wirft man über Österreich und die Krankenhäuser oder Lehrordinationen können sich dann, wenn sie eine sehr gute, hochqualitative Ausbildung anbieten wollen, um diese Stellen bewerben und dann besetzen mit Leuten. Das heißt, man bewirbt sich für die Stelle, aber es wird von einer Stelle bezahlt und koordiniert. Das wäre natürlich für eine Person, die jetzt in der Ausbildung ist, sehr interessant. Weil erstens gibt es für alle, die fertig sind, eine Stelle, weil das kann man dann leicht ausrechnen, wie viele Ausbildungsstellen man braucht. Und man hat so ein bisschen den Verteilungsfaktor, dass wenn, wo die Ausbildung nicht so gut ist, dort einfach dann keine Stelle mehr hingegeben wird. Oder halt kurzfristig, bis das verbessert wird. Aber das sind Zukunftsträume.
Vor allem, weil es neben dem Bund natürlich auch die Länder und die Sozialversicherung und die gesetzlichen Interessenvertretungen gibt. Sprechen wir noch ein bisschen über die Zukunft. Wie sollte ein Gesundheitswesen aussehen, in dem Sie auch in 30 Jahren noch als niedergelassene Ärztin mit einem Kassenvertrag arbeiten wollen? Oder glauben Sie, dass es dann überhaupt noch niedergelassene Ärztinnen mit einem Kassenvertrag geben wird?
Es ist eine sehr schöne Frage, dass wir uns da jetzt mal in die 2060 irgendwie begeben und was uns dort im Gesundheitssystem so erwarten wird. Also wenn ich mich da jetzt hineinsetze, 2060 in der Ordination, da sehe ich auf jeden Fall Teams, die viel mehr miteinander zusammenarbeiten. Ebenso wie wir es jetzt in der Ausbildung und bei den jungen Menschen einfach auch erleben. Auch ganz viel enges Zusammenarbeiten mit dem Krankenhaus, mit anderen Gesundheitsanbietern und wo man einfach die Menschen wirklich in einem System begleitet, wo man als Vertrauensärztin die mitnehmen kann und auch ganz viel in Richtung Prävention und Lebensstil mit denen besprechen kann. Wo vielleicht dann auch das Thema, man hat zu wenig Zeit, überhaupt gar nicht mehr zur Sprache kommt, sondern wo wirklich der Mensch im Mittelpunkt steht. Und natürlich, wenn ich jetzt dran denke, in 30 Jahren, dann würde ich mir auch wünschen, dass ich dann vielleicht so ein Vorbild oder Mentorin für die ein oder andere Person sein kann, wo ich jetzt so viele zahlreiche Leute im Gesundheitssystem kennenlernen dürfen habe, wo ich mir von vielen Leuten was abschauen dürfen habe. Ja, so sehe ich 2060 das Gesundheitssystem. Sehr optimistisch.
Spannende Fragen, viele Ideen und wahrscheinlich auch Inputs, die man in die Debatte bringen kann. Vielleicht gibt es ja auch die einen oder anderen in der Politik, die das dann hören, wo wir auch beitragen können, dass wir das weitertragen. Frau Kogler, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen Einblicke gegeben haben in das Denken auch von jungen Ärztinnen und Ärzten. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Medmedia.